Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 11, Vers 1 bis Kapitel 12, Vers 36. Also ein längerer Abschnitt. Und wir wollen den zu Beginn lesen. Zweite Mose, Kapitel 11, ab Vers 1. Es geht weiter in unserer Reihe durch das zweite Buch Mose. Wir sind bei dem Punkt, wo die ersten 9 Plagen passiert waren. Gott hat sie über den Pharao und die Ägypter geschickt. Aber der Pharao war nach wie vor der Meinung, ich lasse das Volk nicht gehen. Das Volk Israel. Und der Herr sprach zu Mose, ich will noch eine Plage, eine 10. Plage über den Pharao und über Ägypten bringen. Danach wird er euch fortziehen lassen. Und wenn er euch ziehen lässt, so wird er euch sogar ganz und gar fortjagen. So rede nun zu dem Volk, dass jeder Mann von seinem Nächsten und jede Frau von ihrer Nachbarin silberne und goldene Geräte fordern soll. Und der Herr gab dem Volk Gunst bei den Ägyptern, auch war Mose ein sehr großer Mann im Land Ägypten in den Augen der Knechte des Pharao und in den Augen des Volkes. Und Mose sprach, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd, die hinter der Handmühle sitzt, auch alle Erstgeburt unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein im ganzen Land Ägypten, wie es niemals gewesen ist, noch sein wird. Aber bei allen Kindern Israels soll kein Hund die Zunge regen, weder gegen Menschen noch gegen das Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Dann werden alle diese deine Knechte zu mir herabkommen und mir zu Füßen fallen und sagen, ziehe aus, du und das ganze Volk hinter dir her. Und danach werde ich ausziehen. Und er ging vom Pharao hinweg mit grimmigem Zorn. Der Herr aber hatte zu Mose gesagt, der Pharao wird nicht auf euch hören, damit meine Wunder zahlreich werden im Land Ägypten. So hatten Mose und Aaron alle diese Wunder vor dem Pharao getan, aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, sodass er die Kinder Israels nicht aus seinem Land ziehen ließ. Und er redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht, am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie es essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten mit ungesäuertem Brot. Mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passa des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh, und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Jetzt kommt ein Abschnitt, wo genau erklärt wird, wie das Fest gefeiert werden soll. Und ich lese weiter dann ab Vers 29, was dann passierte. Und es geschah um Mitternacht, da schlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, von dem erstgeborenen Sohn des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum erstgeborenen Sohn des Gefangenen, der im Gefängnis war, auch alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao auf in derselben Nacht, er und alle seine Knechte und alle Ägypter. Und es war ein großes Geschrei in Ägypten, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und der Pharao rief Mose und Aaron zu sich in der Nacht und sprach: Macht euch auf und zieht weg von meinem Volk, ihr und die Kinder Israels, und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch eure Schafe und eure Rinder mit euch, wie ihr gesagt habt, und geht hin und segnet auch mich. Und die Ägypter drängten das Volk sehr, um sie so schnell wie möglich aus dem Land zu treiben, denn sie sprachen: Wir sind alle des Todes. Und das Volk trug seinen Teig, ehe er gesäuert war, ihre Backschüsseln in ihre Mäntel gebunden auf ihren Schultern. Und die Kinder Israels handelten nach dem Wort Moses und forderten von den Ägyptern silberne und goldene Geräte und Kleider. Dazu gab der Herr dem Volk bei den Ägyptern Gunst, dass sie ihr Begehren erfüllten. Und so beraubten sie Ägypten. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der Pastor einer der größten Gemeinden in den USA, machte vor einigen Monaten Schlagzeilen. Er behauptete, dass es im Christentum um Jesus gehe und im Kern um seinen Tod und seine Auferstehung. Soweit, so gut, ist alles richtig. Aber dann sagte er weiter, dass man das Alte Testament als Christ überhaupt nicht mehr braucht. Denn von Jesus lesen wir im Neuen und im Alten Testament lesen wir nichts von Jesus und deswegen brauchen wir das Alte Testament als Christen überhaupt nicht mehr, sondern eigentlich nur noch das Neue. Und das führte dazu, dass es dann einen großen Aufschrei gab und dass viel diskutiert wurde. Dieser Pastor ist sicherlich nicht der Erste, der so etwas behauptet. Ja, immer mal wieder hört man solche Aussagen und irgendein Theologe schreibt einen Artikel und behauptet so etwas. Und wenn du schon eine Weile bei uns in der Gemeinde bist, dann wirst du festgestellt haben, dass wir das als Gemeinde anders sehen. Dass wir mit der überwiegenden Mehrheit der Christen weltweit und zu allen Zeiten der Meinung sind, dass das Alte Testament für uns als Christen sehr, sehr wichtig ist. Die Frage ist nur, warum eigentlich? Warum ist das Alte Testament noch wichtig? Oder anders gefragt, wie würdest du jemandem antworten, der sagt, ja, als Christ habe ich das Neue Testament und das Neue Testament ist wichtig. Da geht es ja um Jesus und das Alte Testament brauche ich deswegen nicht mehr. Was würdest du sagen? Wenn jemand zu mir kommen und das sagen würde, dann würde ich ihm erstmal erklären, dass Jesus das selbst ganz anders gesehen hat. Jesus hielt große Stücke auf das Alte Testament. Und an einer Stelle erklärte er sogar mal seinen Jüngern: Liebe Jünger, wenn ihr das Alte Testament lest, dann könnt ihr euch sicher sein, das ganze Alte Testament dreht sich um mich. Und das, obwohl das Alte Testament Jahrhunderte Jahre geschrieben wurde, bevor Jesus in diese Welt kam. Und nachdem ich das erklärt hätte, würde ich eine Geschichte aus dem Alten Testament nehmen und würde dann anhand von dieser Geschichte der Person zeigen, wie schon das Alte Testament von Jesus berichtet. Die Frage ist, welche Geschichte würde ich nehmen? Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass ich diese Geschichte hier aus 2. Mose 11 und 12 nehmen würde. Und warum ich ausgerechnet diese Geschichte, die wir gerade eben gelesen haben, nehmen würde, das möchte ich euch heute zeigen. Weil ich glaube, es gibt wenig Geschichten im Alten Testament, wo wir besser sehen und verstehen können, was Jesus für uns getan hat, obwohl er dann als Person erst im Neuen Testament auftaucht. Wo sind wir in unserer Geschichte im 2. Buch Mose? Ja, wir haben gesehen, das Volk Gottes lebte in dem mächtigen Staat der Ägypter und Ägypten wurde damals vom Pharao regiert. Und der Pharao hatte schon vor Jahrzehnten beschlossen, das lesen wir am Anfang des Buches, das Volk Israel, was dort lebte, zu unterdrücken. Durch Zwangsarbeit. Und Gott berief daraufhin einen Israeliten namens Mose und dieser Mose sollte zum Pharao gehen und immer wieder darum bitten, dass das Volk Israel aus Ägypten ausziehen darf, denn Gott hatte ihm versprochen, den Israeliten, dass sie ein neues Land bekommen werden, nämlich das Land Kanaan. Aber der Pharao weigerte sich. Er wollte die Israeliten nicht ziehen lassen. Einerseits wollte er sich nicht Gott beugen, andererseits waren die Israeliten natürlich wertvolle Arbeitskräfte. So Zwangsarbeiter kosten nichts und sie haben wichtige Städte für den Pharao gebaut. Der Pharao konnte die Arbeitskraft gut gebrauchen. Der Pharao weigerte sich wieder und wieder. Das hatte Gott auch so angekündigt. Und irgendwann schickt Gott dann 9 Plagen über die Ägypter. Er sorgt dafür, dass zum Beispiel der Nil zu Blut wird und alle Tiere da drin sterben. Er sorgt dafür, dass Frösche durch das ganze Land Ägypten hüpfen und den Pharao und allen Ägyptern richtig auf die Nerven gehen. Und so kam eine Plage nach der anderen. Irgendwann waren es 9 Plagen. Und nach jeder Plage gehen Mose und Aaron zu dem Pharao und wollen, dass der Pharao jetzt sagt, okay, ihr dürft gehen. Aber der Pharao lässt sie nicht. Und dieses Muster aus, es kommt eine Plage, Mose und Aaron gehen zum Pharao und der Pharao sagt, nein, ihr dürft trotzdem nicht gehen, das ändert sich jetzt mit dieser 10. und letzten Plage. Wir lesen den ersten Vers von unserem Abschnitt, Kapitel 11, Vers 1. Gott sagt, ich will noch eine Plage über den Pharao und über Ägypten bringen. Danach wird er euch fortziehen lassen und wenn er euch ziehen lässt, so wird er euch sogar ganz und gar fortjagen. Die Geschichte von dem Kampf zwischen Gott und dem Pharao, die nähert sich jetzt ihrem Höhepunkt. Ja, erst schien Gott sich jahrzehntelang nicht zu interessieren. Dann scheinen die Plagen ins Leere zu laufen. Plage 1 funktioniert scheinbar nicht. Plage 2 funktioniert scheinbar nicht. Insgesamt 9 Plagen. Aber jetzt scheint der Durchbruch ganz nah. Zumindest kündigt Gott das an. Gott verspricht, um Mitternacht wird jeder erstgeborene Sohn der Ägypter getötet werden. Auch der erstgeborene Sohn des Pharao. Und er sagt weiter, alle Ägypter werden so heftig trauern wie noch niemals zuvor und niemals danach. Und dann sagt Gott sogar noch, und danach werden die Ägypter kommen und der Pharao kommen und sie werden sogar bitten und betteln, dass ihr endlich geht. Und als ob das nicht genug wäre, ihr werdet auch noch ganz viel Gold und Schmuck mitbekommen von den Ägyptern. Ihr werdet sehr viel Reichtümer mitnehmen, weil die Ägypter froh sein werden, wenn ihr so schnell wie möglich verschwindet. Und wie schon bei den letzten Plagen verspricht Gott außerdem einen Unterschied zu machen zwischen den Ägyptern und den Israeliten. In Vers 7 von Kapitel 11 lesen wir, aber bei allen Kindern Israels soll kein Hund die Zunge regen, weder gegen Menschen noch gegen das Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Ja, es war nicht nur so, dass Gott einen Unterschied gemacht hat und gesagt hat, die Ägypter, die müssen unter dieser Plage leiden und mein Volk Israel muss das nicht, sondern er hat sogar gesagt oder er macht deutlich, dass er damit sich selbst ein Volk errettet, dass er sich selbst mit dieser Aktion das Volk gründet. Natürlich gab es das Volk Israel schon vor dieser ganzen Sache. Und trotzdem macht Gott deutlich an dieser Stelle, mit dieser Errettung beginnt jetzt eine neue Zeit. Die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk gewinnt an Qualität. Es ist irgendwie die Stunde Null für das Volk Israel. Das sehen wir in Kapitel 12, Vers 2. Da wirft Gott nämlich mal kurzerhand die Zeitrechnung von damals durcheinander. Er sagt, Kapitel 12, Vers 2, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Ja, Gott schmeißt kurzerhand die gesamte Zeitrechnung über den Haufen und führt eine neue ein. Und damit wird klar, durch diese Errettung beginnt ein neuer Zeitabschnitt zwischen Gott und seinem Volk. Thema für heute Morgen ist, Gott errettet sich ein Volk. Und ich möchte 3 Fragen heute beantworten. Erstens, wovor errettet er sie? Vor dem Zorn Gottes. Zweitens, wodurch errettet er sie? Antwort, durch das Blut eines Lammes. Und drittens, wozu errettet er sie? Um Gott mit deinem Leben die Ehre zu geben. Gott errettet sich ein Volk, wovor? Vor dem Zorn Gottes. Wodurch? Durch das Blut eines Lammes. Und drittens, wozu? Um Gott mit deinem Leben die Ehre zu geben. Stellen wir uns die erste Frage. Gott rettet. Wovor? Antwort, vor dem Zorn Gottes. Schauen wir uns an, was in dieser 10. und letzten Plage passiert ist. Gott hat die Erstgeborenen der Ägypter getötet. Ja, und darin liegt eine gewisse Ironie. Denn wenn ihr euch erinnert, ganz am Anfang war es ja so, dass der Pharao dafür sorgen wollte, dass das Volk Israel nicht zu groß wird. Und was hat er befohlen? Er hat befohlen, alle Söhne der Israeliten töten zu lassen. Und jetzt wird sein Erstgeborener von Gott getötet. Und was daran außerdem interessant ist, der Pharao hielt sich ja selbst für Gott. Und der normale Nachfolger des Pharao war immer der erstgeborene Sohn. Das heißt, der erstgeborene Sohn des Pharao galt in Ägypten auch bereits schon als Gott. Das heißt, indem Gott den erstgeborenen Sohn des Pharaos tötet, zeigt er, ich bin stärker als eure Götter. Kapitel 12, Vers 12. Gott sagt, denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Was spannend ist, ist, dass wir hier lesen, es ist ein Gericht an den Göttern Ägyptens. Wir würden erstmal sagen, es ist ein Gericht am Pharao. Aber wie ich eben schon gesagt habe, einerseits war es ja so, dass der Pharao sich selbst als Gott gesehen hat. Das heißt, wenn Gott hier den Erstgeborenen tötet, dann tötet er niemand Geringeren als einen der ägyptischen Götter. Gleiches gilt für die Tiere. Wenn er die Erstgeborenen der Tiere tötet, dann zeigt er auch, ich bin stärker als die Götter. Weil fast alle ägyptischen Götter, außer dem Pharao, wurden als Tiergestalten gezeigt. Aber im Kern ist diese 10. Plage Gericht für den Ungehorsam gegenüber Gott. Gott hatte etwas zu den Ägyptern und ganz besonders zum Pharao gesagt. Der Pharao und die Ägypter weigerten sich zu gehorchen. Und Gott bestraft sie deshalb. Und das tut Gott nicht, weil es sein Hobby ist. Das tut Gott, weil er es tun muss. Er hat eine Eigenschaft, die nennt er seine Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit, die seine Eigenschaft ist, die führt dazu, dass Gott Ungehorsam, der gegen ihn begangen wird, bestrafen muss. Und die Strafe für den Ungehorsam der Ägypter, die ist brutal. Kapitel 12, Vers 29. Und es geschah um Mitternacht, da schlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten. Von dem erstgeborenen Sohn des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum erstgeborenen Sohn des Gefangenen, der im Gefängnis war. Auch alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao auf in derselben Nacht, er und alle seine Knechte und alle Ägypter. Und es war ein großes Geschrei in Ägypten, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Gott selbst kommt vorbei und tötet alle Erstgeborenen. Ja, und es ist natürlich so, dass Gott auch alle anderen Plagen geschickt hat. Aber nirgends wird so deutlich betont, dass Gott selbst es war, der nach Ägypten kam und die Strafe mitbrachte. Wenn ihr nochmal ein Kapitel zurückgeht, Kapitel 11, Vers 4, da lesen wir, und Moses sprach, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen. Ich glaube, das gehört zu den Stellen in der Bibel, wo man mal kurz Pause machen sollte, wenn man das liest, um darüber mal wirklich nachzudenken. Ja, stell dir einfach mal vor, du läufst nachts durch eine Stadt. Es ist ziemlich ruhig, weil die meisten Menschen schon schlafen gegangen sind. Und plötzlich hörst du aus einem Haus eine verzweifelnd kreischende Frauenstimme. Und du erschreckst dich ziemlich und denkst, was ist denn hier los? Und plötzlich das Gleiche aus einem Haus weiter die Straße runter. Und dann noch einer von diesen verzweifelten Schreien und irgendwann schreit die ganze Stadt. Du hörst aus jedem Haus Weinen, Verzweiflung, Geschrei, weil in jedem einzelnen Haus der älteste Sohn tot ist. Was für ein brutales Leid. Und die Söhne waren ja nicht tot, weil sie etwas Falsches gegessen hatten oder weil sie vom Baum gefallen waren oder weil sie eine schwere Krankheit hatten, sondern weil Gott selbst vorbeigekommen ist und jedem einzelnen Haus in Ägypten einen Besuch abgestattet hatte. Und die Frage ist, warum ist dieses Gericht so hart? Die Ägypter hatten doch gar nicht viel gemacht. Ja, gut, der Pharao, der hat immer wieder gesagt nein, aber die meisten Ägypter waren doch einfach nur Mitläufer. Die haben zwar auch genossen, dass es ja zu viele Zwangsarbeiter gab und sie selbst die Drecksarbeit nicht mehr machen mussten, aber jetzt, dass sie aktiv die Israeliten gequält hätten, davon lesen wir relativ wenig. Die Größe des Gerichts lässt uns ein kleines bisschen erahnen, wie schlimm Sünde ist. Wisst ihr, in fast jeder Kultur gibt es folgendes Prinzip. je höher eine Person steht, desto schlimmer ist es, wenn diese Person, wenn dieser Person etwas Böses angetan wird. Ich sag's nochmal. Je höher eine Person steht, desto schlimmer ist es, wenn dieser Person etwas Böses angetan wird. Ja, nehmen wir mal an, ich laufe die Straße entlang und da kommt mir so eine normale Person entgegen und ich haue ihr eine runter. Also ich habe das nicht vor, aber nehmen wir mal an, ich hätte das vor. Dann könnte ich deswegen für Körperverletzung angeklagt werden. Und dann käme es vielleicht sogar zu einem Gerichtsprozess und dann muss ich ein paar Euro zahlen und vielleicht ein paar Sozialstunden machen, wenn es hochkommt. Nehmen wir weiter an, ich würde zu einer Wahlkampfveranstaltung der Bundeskanzlerin gehen, auf die Bühne spazieren und der Bundeskanzlerin eine runterhauen. Die Strafe, die ich dafür bekommen würde, wäre deutlich empfindlicher. Warum ist das so? Einfach, weil Angela Merkel höher steht in unserer Gesellschaft als jetzt ein normaler Bürger auf der Straße. Und jetzt denkt dieses Prinzip mal weiter bis zu Gott. Ja, Gott ist unendlich groß. Und das ist der Grund, warum Sünde gegen ihn so schlimm ist. Und warum es so eine schreckliche Strafe fordert, wie damals an den Ägyptern. Gehen wir zurück zum Volk Israel. Ja, wie wir gesehen hatten, für das Volk Israel gab es diese Plage nicht. Und das war schon so bei den Plagen 4 bis 9. Ja, unter den Fröschen litten sie auch noch. Aber dann irgendwann sagte Gott, okay, ab Plage 4, jetzt gelten die Plagen nur noch für die Ägypter, nicht mehr für mein Volk. Aber dieses Mal läuft es nicht so einfach. Ja, bisher ging es eben oft so, Gott hat einfach gesagt, es gibt eine neue Plage, die gilt für Ägypten, nicht für Israel. Dieses Mal ist es anders. Gott verschont sein Volk zwar, aber sie müssen etwas dafür tun. Jede Familie bekommt diesen Auftrag. Ja, sie müssen ein Lamm schlachten und das Blut dieses Lammes an die Türpfosten ihrer Eingangstür streichen. Und wenn Gott dann vorbeikommt, sieht er das Blut und geht an dem Haus vorbei. Jetzt könnte man fragen, warum ist das so kompliziert? Ja, weiß Gott nicht, wo die Israeliten wohnen? Und braucht er irgendwie Hilfe, damit er nicht aus Versehen ins falsche Haus geht? Wohl kaum. Gott weiß ja alles. Aber warum läuft das dann so kompliziert? Und die Antwort ist, weil Gott nicht einfach so einen Unterschied macht zwischen seinem Volk und den Ägyptern. Ja, man könnte ja denken, Gott errettet die Israeliten, weil sie besser sind als die Ägypter. Ja, da sind gute Leute, die Israeliten, und schlechte Leute, die Ägypter, und Gott straft eben die schlechten Leute. Oder vielleicht errettet Gott die Israeliten, weil sie so arm dran sind. Ja, jetzt haben sie 80 Jahre lang unter der Zwangsarbeit gelitten, sind so arme Menschen, und dann sagt sich Gott, okay, die Unterdrücker strafe ich jetzt und die, die so gelitten haben, über die erbarme ich mich. Aber all das ist nicht die richtige Erklärung. Gott sagt später einmal im Rückblick über sein Volk, im 5. Buch Mose, Kapitel 7 lesen wir das. Und er begründet ihnen, warum er sie aus Ägypten gerettet hat. Und er sagt, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Ja, die bittere Wahrheit ist, das Volk Israel war nicht besser als die Ägypter. Vielleicht sieht es manchmal so aus, als wären sie besser als die Ägypter. Aber ich glaube, sie sehen nur besser aus, weil sie einfach so machtlos waren und vor lauter Zwangsarbeit gar keine Zeit hatten, jetzt viel zu sündigen. Pharao und die Ägypter wollten nicht auf Gott hören und deswegen war Gott so zornig auf sie. Aber die Israeliten wollten auch nicht auf Gott hören. Kapitel 6 hatten wir gelesen. Und Mose gab die Botschaft Gottes den Kindern Israels weiter. Dann heißt es über das Volk Israel in Vers 9, sie aber hörten nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich habe schon öfter gesagt, es gibt in den ersten 15 Kapiteln des zweiten Buches Mose 4 Hauptpersonen. Israel, Mose, Gott und den Pharao. Und wenn ich euch jetzt die Frage stellen würde, wer sind denn die Guten und wer sind die Bösen? Ja, dann würdet ihr vermutlich sagen, also Gott, Mose und die Israeliten, das sind die Guten und die Ägypter mit Pharao, das sind die Bösen. Und wenn ich euch die Frage stellen würde, wer ist die größte Gefahr für das Volk Israel? Dann würdet ihr vermutlich sagen, na klar, der Pharao, der unterdrückt die doch die ganze Zeit. Aber die ganze Aktion, von der wir heute lesen, die Aktion mit dem Lamm, mit dem Blut und mit den Türpfosten, die ändert unsere Perspektive. Es gibt einen, der gut ist, und das ist Gott. Und die größte Gefahr für alle Beteiligten an der ganzen Geschichte ist nicht der Pharao, sondern es ist Gott selbst. Jesus selbst war es, der einmal sagte in einer seiner Predigten: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Also zum Beispiel dem Pharao. Sondern fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Und gemeint ist Gott. Gott ist für das Volk Israel damals. Gott ist für die Ägypter damals. Gott ist für dich heute gefährlicher als der mächtigste Mensch, der je gelebt hat. Wisst ihr, wenn wir das hier lesen, dann dürfen wir nicht vergessen, das sind keine netten Geschichten von irgendwelchen Völkern, die mal früher gelebt haben. Mit Höhepunkten und Tiefpunkten, mit richtig harten Sachen wie heute. Sondern wir sind Teil dieser selben Geschichte. Ja, Paulus nennt zum Beispiel das Volk Israel in 1. Korinther 10 einmal unsere Väter. Ja, wir sind Teil desselben Volkes. Und die Frage ist, wenn wir jetzt auf das Volk Israel gucken, wenn die Israeliten nicht besser sind als die Ägypter, wenn du nicht besser bist als andere Menschen, warum rettet Gott die Israeliten und warum rettet er heute dich? Und die Antwort ist, die wir jetzt gesehen haben, die gilt damals und die gilt heute: Gott rettet dich nicht vor dem Zorn Gottes, weil du besser bist. Gott rettet dich, obwohl du nicht besser bist. Und dafür haben wir ein Wort und das lautet Gnade. Das meint völlig unverdient. Für uns auch immer wieder völlig unverständlich, aber wahr. Gott rettete damals Israel und Gott rettet dich vor seinem eigenen Zorn. Und die Frage ist, warum kann er das machen? Ja, lässt er einfach fünfe gerade sein und sagt er sich, ach, ich habe das Volk Israel so lieb und ich habe Person XY so lieb und da höre ich jetzt auch einfach auf, einfach mal zornig zu sein. So einfach ist es nicht. Und das sehen wir an der ausführlichen Anleitung, die die Israeliten von Gott bekommen. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Gott rettet dich. Wodurch? Antwort: durch das Blut eines Lammes. Wir haben eben schon gesehen, das Volk Israel musste sehr viel dafür tun, damit der Erstgeborene in ihren Häusern nicht stirbt. Ja, sie sollten ein Lamm nehmen und dabei das so kalkulieren, dass es komplett gegessen werden kann. Und wenn sie es nicht komplett essen können, dann sollten sie es mit einem Nachbarn teilen. Es war wichtig, dass das Lamm ohne Fehler war, also keine Macken hatte in irgendeiner Form und es sollte ein Jahr alt sein. Und am 10. Tag des Monats sollten sie es in ihr Haus holen und dann 4 Tage später, am 14. Tag, sollten sie es schlachten. Und dann sollten sie es am Feuer braten, nicht roh essen, nicht kochen und dann in einer Mahlzeit mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern essen. Und wenn etwas dann davon noch übrig bleibt, obwohl man es gut kalkuliert hat, dann sollen die Reste am nächsten Morgen verbrannt werden. Und die nächsten 7 Tage nach diesem Passahfest soll dann das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert werden. Und in dieser Woche sollen 7 Tage lang nur ungesäuerte Brote gegessen werden. Was hat es damit auf sich, mit diesem seltsamen Menü? Ich werde darauf in der nächsten Predigt nochmal ausführlicher eingehen, weil in den nächsten Versen nach unserem Abschnitt erklärt Gott dann nochmal ganz genau, wie man das feiern soll. Heute mal ganz kurz. Ungesäuertes Brot, das ist Brot ohne Hefe und das symbolisiert, dass das Volk Israel sich ja bereit machen sollte, aus dem Land auszuwandern. Und das musste schnell gehen und gesäuertes Brot, Brot mit Hefe, muss man gehen lassen, bevor man es backen kann. Ungesäuertes Brot braucht das nicht. Das heißt, man kann es schneller zubereiten und deswegen symbolisiert es die Eile, mit der das Volk aufbrechen wollte. Die bitteren Kräuter, die stehen für das bittere Gericht, was Gott in der Nacht über Ägypten brachte. Aber zentral bei dieser Mahlzeit ist eben dieses Lamm. Und den Israeliten war klar, das Lamm, das steht symbolisch für etwas. Das Lamm ist nämlich ein Opfertier. Lämmer mussten in der Geschichte des Volkes Israel in späteren Jahrhunderten zu Tausenden und Zehntausenden sterben. Und die Idee hinter diesem Tod der Lämmer ist folgende. Das Volk Israel sündigt, so wie alle anderen Völker auch. Und mit ihrer Sünde provozieren sie eben Gottes Zorn. Und wie wir hier an den Ägyptern sehen, an den anderen Völkern übt Gott Gericht. Aber an seinem eigenen Volk vollzieht Gott auch das Gericht. Aber weil er sie so sehr liebt, nicht an den Menschen selbst, sondern stellvertretend für sie an diesen Lämmern, die als Opfer geschlachtet werden. Wisst ihr, in dieser Nacht in Ägypten, von der wir heute hören, da starb in jedem Haus irgendjemand. Entweder der erstgeborene Sohn oder ein Lamm. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Und das Symbol für den Tod des Lammes, das war das Blut an den Türpfosten. Gott zog durch die Straßen als Richter und das Blut sagte zu ihm, oder soll ich sagen, schrie ihn an, komm hier nicht rein, hier ist schon jemand gestorben. Kapitel 12, Vers 23, denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, so wird er, der Herr, an der Tür verschonend vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um zu schlagen. Aus diesem Vers kommt der Name des Festes, Passa, meint nämlich so viel wie verschonend vorübergehen. Eines Tages wird Gott wiederkommen, wie damals in Ägypten. Und dann wird er nicht nur den Erstgeborenen eines Volkes richten, sondern jeden einzelnen Menschen. Ja, sein Gericht damals an den Ägyptern war das bis dahin Schlimmste, was die Ägypter jemals erlebt haben. Kapitel 11, Vers 6. Und es wird ein großes Geschrei sein im ganzen Land Ägypten, wie es niemals gewesen ist, noch sein wird. Aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was die Menschheit erwartet, wenn Gott wiederkommen wird. Ich lese mal ein paar Verse aus der Offenbarung, was in der Zukunft passieren wird. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Und dann ist die Frage, wird dich dieses Gericht treffen oder wird er an dir schonend vorüberziehen? Und er wird nur an dir schonend vorüberziehen, wenn die Türpfosten deines Hauses mit Blut bestrichen sind, im übertragenen Sinne natürlich. Gott wird nur vorüberziehen, wenn für dich ein Lamm geschlachtet wurde. Wir feiern heute kein Passafest mehr und wir streichen auch kein Blut mehr an die Pfosten unserer Häuser. Wir leben in einer viel, viel besseren Zeit und der Grund dafür ist, weil wir ein besseres Lamm haben. Wisst ihr, Jesus Christus, der Sohn Gottes selbst, kam in diese Welt. Und diese Welt hatte es verdient, gerichtet zu werden, so wie die Ägypter damals. Aber er kam, um für uns Menschen das Passalamm zu werden. Ja, er war zum Beispiel ohne Fehler, so wie das Passalamm sein musste. An ihm war kein Fehler und keine Sünde zu finden. Und trotzdem gab er sein Leben in den Tod, freiwillig, stellvertretend für uns. Ja, auf dich ist Gott zornig, so wie er auf alle Menschen zornig ist. Und genauso wie er damals auf den Pharao zornig war. Aber Gott vollzog sein Gericht nicht an dir, sondern stellvertretend für dich an seinem eigenen Sohn. Und wenn du zu ihm kommst und an ihn glaubst, dann sind in einem übertragenen Sinne die Pfosten an der Tür deines Lebens mit Blut bestrichen. Und das alles tat er aus unglaublich großer Liebe zu dir. Derselbe Gott, dessen Zorn uns alle verdientermaßen in die Hölle schicken würde, Derselbe Gott opfert seinen einzigen Sohn, damit du leben kannst. Ja, eines Tages wird Gott wiederkommen und jeder Mensch wird von ihm gerichtet werden und die Leute werden die Felsbrocken bitten, wie wir gerade gelesen haben. Mach uns platt, bitte, 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 damit wir ja nicht Gott begegnen müssen. Ja, das, was damals in Ägypten passiert ist, das ist eine Kleinigkeit gegen das, was dann passieren wird. Aber wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du zu ihm gehörst, dann wird Gott an dir schonend vorübergehen, weil stellvertretend Jesus für dich dein Passahlamm geworden ist. Paulus schreibt in 1. Korinther 5, Vers 7, denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Damals also hat Gott dem Volk Israel durch das Passahlamm das Gericht erspart. Er hat sie vor dem Gericht bewahrt und dann aus Ägypten geführt. Und damals hat eine neue Zeitrechnung für das Volk Israel begonnen. Wisst ihr, als Jesus in die Welt kam und für Menschen auf der ganzen Welt das Passahlamm wurde, da hat er die Zeitrechnung der gesamten Welt verändert. Ja, auch wenn es nirgends in der Bibel geboten ist, war die Botschaft von Jesus, dem Sohn Gottes, so revolutionär, dass heutzutage fast alle Völker dieser Welt ihre Zeit einteilen nach vor Christus und nach Christus. Und was wir nicht vergessen dürfen, Gott hat in dieser Nacht das Volk natürlich nicht nur vor dem Gericht bewahrt, sondern er hat sie auch endlich nach Jahrzehnten des Leids und der Zwangsarbeit aus Ägypten befreit. Der Tod seines erstgeborenen Sohns war für den Pharao der Nackenschlag. Kapitel 12, Vers 31. Der Pharao rief Mose und Aaron zu sich in der Nacht und sprach: Macht euch auf, zieht weg von meinem Volk, ihr und die Kinder Israels, und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch eure Schafe und eure Rinder mit euch, wie ihr gesagt habt, und geht hin und segnet auch mich. 80 Jahre hat das Volk Israel darauf gewartet. Aber Gott hat seinem Volk nicht nur ermöglicht, Ägypten zu verlassen. Massenweise Geld und Schmuck und kostbares Geschirr gaben ihnen die Ägypter mit. Die Israeliten mussten nur fragen und die Ägypter: Ja, ja, hier habt ihr Sachen. Nehmt sie mit, nur geht einfach. Vers 35, und die Kinder Israels handelten nach dem Wort Moses und forderten von den Ägyptern silberne und goldene Geräte und Kleider. Dazu gab der Herr dem Volk bei den Ägyptern Gunst, dass sie ihr Begehren erfüllten, und so beraubten sie Ägypten. Wisst ihr, Gott rettet uns niemals, um uns einfach nur von unserer Sünde zu befreien. Das natürlich am Anfang und zentral. Aber er rettet uns auch immer, um uns reich zu beschenken. Ja, das tut er mit uns schon hier in diesem Leben, indem er uns Gaben schenkt, indem er uns Talente schenkt, indem er uns Gemeinschaft schenkt. Aber das wird er vor allem tun, wenn wir dann einmal bei ihm sein werden. Gott rettet uns niemals einfach nur vor unserer Sünde, sondern er beschenkt uns gleichzeitig immer ganz reich. Wir haben gesehen, Gott hat uns errettet von dem Zorn Gottes und durch das Blut eines Lammes. Damals durch das Blut von einem normalen Lamm und uns durch das Blut von Jesus Christus, seinem eigenen Sohn. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Wozu hat Gott uns errettet? Und die Antwort ist, damit wir Gott mit unserem Leben die Ehre geben. Ja, Gott errettet, Gott beschenkt, aber was jetzt? Gott erklärt es den Israeliten. Wir lesen in Kapitel 12, Vers 14 über das Passafest. Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn bei euren künftigen Geschlechtern. Als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. Ja, das Passafest war keine einmalige Sache. Das Volk Israel sollte es für immer feiern. Und der Grund ist, dass Gottes Errettung niemals einfach nur so passiert. Gott rettet uns, damit wir danach befreit für ihn leben können. Wisst ihr, Christen sind Menschen, die frei sind von ihrer Schuld, von der Last ihrer Sünde und damit frei nun tatsächlich für Gott zu leben. Und um uns daran zu erinnern, wie groß Gott ist, wie wunderbar er uns befreit hat und um uns daran zu erinnern, dass wir jetzt tatsächlich wirklich frei sind, deswegen hat Gott angeordnet, dass dieses Passafest für immer gefeiert wird. stellt sich natürlich für uns heute die Frage, warum feiern wir dann kein Passafest mehr? Und auch das hat mit Jesus zu tun. Ja, das Volk Israel hat nach diesem ersten Passafest über Jahrhunderte das Passafest gefeiert. Manchmal haben sie es vergessen, manchmal haben sie es mit Absicht nicht gefeiert, aber dann haben sie immer wieder angefangen. Und Gott hat später so einige Dinge geändert und über 1000 Jahre später kam Jesus nach Israel. Und dort wurde das Passafest immer noch gefeiert. Das sah dann ein bisschen anders aus. Hier in unserer Geschichte wurde es ja in der Familie zu Hause gefeiert und später dann in Jerusalem, dort wo der Tempel war und meistens auch nur von Männern. Ja, das erklärt auch, warum Jesus das Passafest dann in der Geschichte, die wir in Lukas 22 gelesen haben, nicht mit seiner Familie gefeiert hat, sondern mit seinen Jüngern. Und er feiert ganz normal dieses Passafest und mitten beim Passafest sagt er dann im Prinzip Folgendes. Er sagt über sich selbst, ich bin das wahre Passahlamm. Und mit meinem Tod beginnt jetzt eine neue Zeit, die Zeit des neuen Bundes. Und weil ich ein für alle Mal euer besseres, euer letztes Passamal werde, deswegen braucht ihr kein Passafest mehr. Es muss kein Lamm mehr sterben. Stattdessen gebe ich euch ein neues Fest. Ein Fest aus Brot und Wein. Das Abendmahl. Und mit diesem Fest sollt ihr daran denken, dass ich euch verschone, weil ich eure Schuld auf mich genommen habe. Ja, wir könnten sagen, wenn wir heute Abendmahl feiern, dann gehorchen wir diesem mehr als 3000 Jahre alten Gebot aus 2. Mose Kapitel 12, Vers 14, dass wir das Passafest für immer feiern sollen. Wie sieht das praktisch aus? Wie sieht unser Leben für Gott zu seiner Ehre, unser Leben als Befreite dann praktisch aus? Das Volk Israel gibt uns zwei Beispiele in diesem Abschnitt, und damit möchte ich schließen. Einmal Kapitel 12, Vers 27. Er sagt, so sollt ihr sagen, es ist das Passa-Opfer des Herrn, der an den Häusern der Kinder Israels verschont vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an. Ja, eine Reaktion auf die Befreiung Gottes, die völlig natürlich ist, die von uns gefordert ist und zu der wir jetzt befreit sind, ist, dass wir einfach anbeten. Dass wir mit Liedern und mit Worten Gott Danke sagen für das, was er für uns getan hat. Und das zweite lesen wir nur einen Vers später, in Vers 28. Und die Kinder Israels gingen hin und machten es so, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte, genauso machten sie es. Die Israeliten gehorchten. Ja, hier in Bezug auf die genauen Anweisungen, die Gott ihnen gegeben hatte, wie sie das Passafest feiern sollen. Aber wir können ganz allgemein sagen, Menschen, die verstanden haben, dass Jesus sie vor dem Zorn Gottes errettet hat, die fangen an, Fragen zu stellen. Fragen zu stellen, die folgendermaßen gehen. Was gefällt Gott? Was möchte Gott von mir in allen Bereichen meines Lebens? Was bedeutet es, Gott im Bereich XY zu gehorchen? Und wie kann ich mit meinem Leben so leben, dass Gott die Ehre bekommt? Das alles sind Fragen, die sich Menschen ganz automatisch stellen, die verstanden haben, was es bedeutet, durch das Lamm vom Zorn Gottes befreit zu sein. Ich habe euch anfangs von dem amerikanischen Pastor erzählt. Der meinte, man bräuchte das Alte Testament als Christ gar nicht mehr. Ich hoffe, ihr habt in dieser Predigt gesehen, warum das falsch ist. Ohne diese Geschichte würden wir nicht verstehen, warum Jesus als Lamm bezeichnet wird, als Passahlamm. Wir würden auch nicht verstehen, woher überhaupt das Abendmahl kommt. Wir würden um eine Geschichte ärmer sein, die uns so detailreich vor Augen führt, was Jesus für uns getan hat und was für einem Gott wir dienen. Einem Gott, der uns rettet. Erstens vor seinem eigenen Zorn. Zweitens durch seinen eigenen Sohn. Und drittens, damit wir seinem Namen mit unserem Leben die Ehre geben. Amen.